Sternengeschichten Spezial für den Mai 2026. Ich weiß, es ist schon ein bisschen knapp mit dem Mai. Heute an dem Tag, wo ich das aufnehme, ist noch gerade so Mai, aber der Mai für mich war ein bisschen, wenn ich es mal so sagen kann, stressig, insofern, als dass ich quasi ständig unterwegs war. Ich war fast nie zu Hause. Ich war die ganze Zeit irgendwo unterwegs und bin in diversen Orten aufgetreten. Und es war ein bisschen schwer, die restliche Arbeit dazwischen zu erledigen. Drum hat sich die Spezialfolge für den Mai ein kleines bisschen verspätet. Und ich nutze gleich den thematischen Zusammenhang und fange heute mit einer ganz aktuellen Veranstaltungsankündigung an. Denn ich habe auch noch im Juni ein bisschen was zu tun außer Haus. Am 3. Juni, das ist ein Mittwoch, und zwar der Mittwoch vor dem 4. Juni, Fronleichnam, ein Feiertag, falls das bei euch ein Feiertag ist, aber am 3. Juni bin ich noch mit Sternengeschichten live, das letzte Mal vorm Sommer und eines der letzten Male überhaupt in Österreich unterwegs, Sternengeschichten live in Wien in der Kulisse. Wer das sehen möchte, sollte da hinkommen, weil ansonsten gibt's in der Gegend kaum noch Sternengeschichten live Termine. Ich mache auch ein bisschen was anders als in den vergangenen Shows. Wer ja Sternengeschichten live in der Kulisse schon im Januar gesehen haben sollte, es wird ein bisschen was Neues geben. Ich habe die Show ein bisschen umgebaut und haben wir neue Experimente eingebaut, ein paar neue Themen eingebaut, ein paar alte Themen rausgeschmissen, weil so eine Show ist ja genau genommen nie zu Ende. Ist ja kein Theaterstück, das einmal geschrieben ist und aufgeführt wird, sondern es ist eine dynamische Show und ich habe gedacht, ich mache mal ein paar neue Sachen. Also wer die sehen möchte, bitte kommt in die Kulisse am 3. Juni. Ich freue mich, wenn auch da wieder viele nette Hörerinnen und Hörer meines Podcasts zu Besuch sind. Wir haben dann sicherlich einen schönen Abend. Das nur kurz zum Anfang und gleich noch hinterher eine andere Podcast-Live-Show am 16. Juni. Da gibt's das Universum live, nicht eine Live-Show, sondern eine Live-Podcast-Aufnahme für Publikum. Das Universum, der Podcast, den ich neben den Sternengeschichten ja auch mache, mit meinen Kolleginnen Ruth und Evi. Und wir haben auch so, wie wir es schon im Januar oder was der Februar gemacht haben, weiß ich nicht mehr genau, eine Live-Aufnahme vor Publikum. Das heißt, Ruth und ich werden uns die Geschichten, die wir uns sonst fernmündlich im Podcast erzählen, live vor Publikum erzählen. Geschichten, Neuigkeiten aus der Astronomie. Und wir werden, so wie wir es im Podcast machen, auch diesmal mit dem Live-Publikum machen, nämlich Fragen beantworten, die ihr habt. Und Evi wird auch da sein. Nicht auf der Bühne, aber sie wird im Publikum sein. Das heißt, wenn ihr mit Evi mal über Science-Fiction-Filme quatschen wollt, dann ist das auch möglich. Am 16. Juni im Radio Kulturhaus in Wien ist eine sehr kleine Location. Das heißt, da gibt es eine Handvoll Karten. Also wer die haben will, sollte sich bald darum kümmern. So, das habe ich jetzt an den Anfang gestellt. Normalerweise kommen in der Spezialfolge die Veranstaltungen ja am Ende. Aber weil es schon so knapp ist mit den Terminen, habe ich gedacht, ich fange damit an. Und jetzt kommt die astronomische Geschichte, die astronomischen Neuigkeiten, für die ich diesen Spezialpodcast ja immer nutze. Da erzähle ich ja die Geschichten, die noch nicht die Art von Geschichten sind, die sich als Sternengeschichten eignen, sondern noch Nachrichten sind, die ich halt einfach so erzählen kann, weil sie spannend sind, aber noch keine echte Sternengeschichtenqualität haben, weil dafür muss eine Geschichte schon ein bisschen abgehangen sein, wenn man so will. Also sie muss auf jeden Fall fertig sein, die Geschichte. Und bei Nachrichten, bei News-Themen aus der Forschung ist selten was fertig. Und so auch hier. Es geht um eine Sternenfinsternis. Und damit meine ich nicht die Sonnenfinsternis, die in Europa im August dieses Jahres zu sehen sein wird. Die Sonne ist natürlich auch ein Stern, aber ich rede nicht von der Verfinsterung der Sonne, sondern von der Verfinsterung eines Sterns. Und es ist nicht der Mond, der diesen Stern verfinstert, sondern es ist ein Objekt mit der Bezeichnung 2002XV93. Und wer ein bisschen Ahnung von den Namen in der Astronomie hat, weiß sofort, das ist ein Asteroid. Das ist ein Kleinkörper im Sonnensystem. Und dieser Asteroid 2002XV93, der ist am 10. Dezember 2002 entdeckt worden. Es handelt sich um ein Objekt im äußeren Sonnensystem. Das hat eine Umlaufzeit von 245 Jahren. Das heißt, es braucht lange einmal um die Sonne rum und ist dementsprechend weit entfernt. Die mittlere Distanz dieses Objekts zur Sonne beträgt 40 astronomische Einheiten, ist also 40 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Und das ist ungefähr auch die Gegend, wo sich Pluto aufhält und zu dieser Art von Objekten gehört 2002 XV93 auch. Es ist ein Objekt im Kuipergürtel, in dem Asteroidengürtel außerhalb der Neptunbahn und es ist kein kleines Objekt. 2002 XV93 und ich muss immer diese Bezeichnung verwenden, weil das Ding hat noch keinen schönen Namen. Es heißt einfach nur 2002 XV93 und irgendwann wird es vermutlich mal einen echten Namen kriegen. Aber bis dahin sage ich ein weiteres Mal 2002 XV93 und dieses Ding ist 550 Kilometer groß. Das ist schon eine ordentliche Größe und eigentlich sollte dieses Objekt als Zwergplanet klassifiziert werden. Objekte, die so groß sind, die hätten das eigentlich verdient. Aber ja, das Thema reiße ich jetzt nicht an. Da muss ich mich dann wieder lange und ausführlich ärgern. Diese Sache mit den Zwergplaneten, das ist ein einziges Chaos. Die Einführung war komplett unmotiviert und nachdem man damals, als diese Kategorie eingeführt worden ist, vor ja auch schon wieder fast 20 Jahren, hat man 5 Zwergplaneten definiert und seitdem tut man so, als gäbe es diese Klasse nicht mehr. Wir hätten Unmengen Objekte im äußeren Sonnensystem, die alle die Klassifizierung als Zwergplanet verdient hätten, aber ja, wird nicht mehr angewandt. Und wenn es nach mir geht, dann können die ganzen Zwergplaneten sowieso weg. Also nicht die Objekte selbst, aber die Klassifizierung von Zwergplanet kann weg, weil die hat überhaupt keinen astronomischen Sinn. Zwergplanet ist einfach nur ein anderes Wort für großer Asteroid. Und genau das ist 2002 XV93, ein großer Asteroid. Und dieser große Asteroid ist jetzt auf den ersten Blick nicht sonderlich unterschiedlich zu all den anderen großen Asteroiden, die da draußen im äußeren Sonnensystem rumfliegen. In dem Fall tut sich aber was oder hat sich was getan, nämlich am 10. Januar 2024. Da ist dieser Asteroid nämlich von der Erde aus gesehen direkt vor einem Stern vorübergezogen. Und wer die Sternengeschichtenfolge 701 gehört hat, wo es um Planetenbedeckungen ging, weiß, dass solche Ereignisse nicht häufig sind. Ich meine, wir haben zwar sehr, sehr viele Sterne im Universum, der Himmel ist voll damit, aber trotzdem ist es nicht sehr häufig, dass von der Erde aus gesehen irgendwas exakt vor einem Stern vorüberzieht. Aber 2002 XV93 hat das gemacht. Und zwar konnte man dieses Ereignis nur von Japan aus beobachten. So eine Sternbedeckung, die wirft einen sehr, sehr, ja, erstens schwer beobachtbaren, aber auch sehr, sehr kleinen Schatten, nicht so wie bei einer Sonnenfinsternis. Und der Schatten dieser Sternbedeckung, den hat man nur von Japan aus sehen können. Aber Japan ist zum Glück ein Land, in dem sich jede Menge Teleskope befinden. Und in dem Fall haben sich die japanischen Forscherinnen und Forscher mit 4 Teleskopen dieser Sternbedeckung gewidmet. Von der Universität Kyoto gab es was. Es gab auch Hobby-Astronominnen, die das beobachtet haben. Insgesamt konnten 3 Beobachtungen durchgeführt werden. 3 Standorte konnten die Sternbedeckung beobachten. Beim 4. war das Wetter ein bisschen schlechter, beziehungsweise die Daten waren nicht gut genug. Aber mit 3 Teleskopen konnte man die Sternbedeckung beobachten. Und warum macht man das? Warum schaut man zu, wie ein Asteroid vor einem Stern vorüberfliegt? Das hat viele Gründe. Ein Grund ist, dass man dadurch ein bisschen mehr über die Form des Asteroid erfahren kann. Weil das kann man sich gut vorstellen. So ein Stern ist im Wesentlichen eine punktförmige Lichtquelle. Der Stern ist so weit weg, dass es keine Rolle spielt, dass das ein großes, ausgedehntes Objekt ist. Für uns hier auf der Erde ist das eine punktförmige Lichtquelle. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas vor diese Lichtquelle schiebe, dann geht das Licht kurzfristig aus. Und ich kann mir ausrechnen, wie schnell sich dieser Asteroid bewegt, weil ich weiß ja, welche Umlaufbahn er hat. Das heißt, ich weiß, wie weit entfernt er sich bewegt und ich weiß, mit welcher Geschwindigkeit er sich bewegt. Und wenn ich jetzt genau messe, wie lang das Licht des Sterns verschwunden ist, dann kann ich daraus berechnen, wie groß der Asteroid ist und zwar sehr, sehr genau, viel genauer, als es mit anderen Methoden geht. Das heißt, so eine Sternbedeckung ist ein wunderbarer Weg, um die Größe eines Asteroids zu bestimmen. Aber man kann noch mehr machen, denn wenn der Asteroid einfach nur so ein Felsbrocken ist, dann kommt der, bewegt sich auf den Stern zu, irgendwann schiebt er sich genau vor den Stern und dann ist das Licht des Sterns schlagartig weg. Und wenn der Asteroid sich dann weiter bewegt hat und das Licht des Sterns wieder erscheint, dann erscheint es auch wieder schlagartig. Aber wenn das Objekt zum Beispiel eine Atmosphäre hat, dann ist es ein bisschen anders, weil dann kommt, wenn der Asteroid oder das Objekt mitsamt seiner Atmosphäre sich in Richtung Stern bewegt, zuerst eine kurze Phase, wo sich das Licht des Sterns nochmal durch die Atmosphäre bewegt, des Objekts. Das Licht des Sterns strahlt durch die Atmosphäre bis zur Erde. Da wird ein bisschen was abgeschwächt. Das heißt, es wird zuerst ein bisschen schwächer und erst dann, wenn der Hauptkörper des Objekts vor dem Stern steht, dann ist es weg. Und am anderen Ende der Bedeckung ist es umgekehrt. Das heißt, wir sehen das Licht des Sterns, dann wird es langsam ein bisschen schwächer und dann ist es ganz weg und dann kommt wieder ein bisschen was und dann ist es voll da. Das ist die Art und Weise, wie sich die Helligkeit eines Sterns verhält, wenn es von einem Objekt mit Atmosphäre bedeckt wird. Und genau deswegen kann man diese Sternbedeckungen nutzen, um herauszufinden, ob das Objekt, das den Stern bedeckt, eine Atmosphäre hat. Und das Überraschende war in dem Fall, dieser 550 Kilometer große Felsbrocken im äußeren Sonnensystem hat eine Atmosphäre. Jetzt keine Atmosphäre wie die der Erde, keine Atmosphäre, die wir atmen könnten. Es ist eine extrem dünne Atmosphäre, 5 bis 10 Millionen Mal dünner als die Erde. Also für uns, wenn wir dort rumlaufen würden, wenn abgesehen davon, dass es sehr kalt wäre, für uns würde sich das so anfühlen, als wäre da einfach nur Vakuum. Aber es ist eben kein Vakuum. Das Ding hat eine sehr, sehr dünne Atmosphäre. Und das ist spannend, weil woher? Wo kriegt so ein Objekt im äußeren Sonnensystem eine Atmosphäre her? Vor allem, wie kann es eine Atmosphäre festhalten? Atmosphäre, das ist ja kein festes Ding, das ist ja keine Decke, die da irgendwie um einen Himmelskörper herum liegt, sondern das sind ein Haufen Gasmoleküle und die bewegen sich. Und je nachdem, wie schnell die sich bewegen, können die auch ins Weltall entkommen. Die Erde hat sehr viel Masse oder vergleichsweise viel Masse, die kann ihre Atmosphärenmoleküle festhalten mit ihrer Gravitationskraft. Nicht alle übrigens, ja. Helium oder Wasserstoff zum Beispiel, die leichtesten Atome, die bewegen sich so schnell, die können von der Erde nicht festgehalten werden. Das heißt, wenn ihr Partyballon habt mit Helium drin und ihr lasst das Helium irgendwie aus dem Ballon, dann verschwindet das irgendwann ins Weltall. Helium ist keine erneuerbare Ressource. Aber die restlichen Moleküle, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter, das kann die Erde wunderbar festhalten, weil sie viel Masse hat. Aber dieser Asteroid mit seinen 550 Kilometern, der hat viel zu wenig Masse, um eine Atmosphäre festhalten zu können. Das heißt, die Atmosphäre, die man dort jetzt nachgewiesen hat, die ist in ungefähr 1000 Jahren weg. Die verflüchtigt sich ins Weltall. Es sei denn, sie wird irgendwo nachgeliefert. Es sei denn, es ist da irgendwo etwas im Gange, was dafür sorgt, dass immer wieder neues Gas die Atmosphäre nachfüllt. Aber wo soll das herkommen? Gut, es könnte aus dem Inneren kommen. Wir wissen, dass diese Objekte sehr, sehr viel Eis enthalten oder fast ausschließlich zum Teil auch aus Eis bestehen. Und wenn da irgendwo was aus dem Inneren rauskommt, irgendein gefrorenes Gas, weil bei diesen Temperaturen so weit weg von der Sonne, da sind fast alle Gase gefroren. Da ist es egal, ob wir jetzt da Sauerstoff haben oder ob wir Methan haben oder CO2 haben oder was auch immer. Das ist alles fest gefroren dort. Aber es könnte sein, dass da irgendwelche Dinge ablaufen, die dazu führen, dass ein bisschen was von diesem Gas aus dem Inneren an die Oberfläche kommt und dort dann gasförmig wird und dann eine kurzzeitige Atmosphäre bildet. Also so eine Art Vulkanismus, Eisvulkanismus oder Kryovulkanismus, wie es offiziell heißt, das haben wir auf anderen Himmelskörpern schon beobachtet. So wie der Vulkanismus auf der Erde geschmolzenes Gestein aus dem Inneren an die Oberfläche bringt, kann Kryovulkanismus gefrorenes Material verflüssigen oder vergasförmigen und das dann an die Oberfläche des Himmelskörpers bringen. Aber auch da haben wir noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie das wirklich genau funktioniert. Im inneren Sonnensystem haben wir Kryovulkanismus bei ein paar Monden von Saturn und Jupiter nachgewiesen. Da wissen wir, dass es die Gravitationskräfte sind der großen Planeten, die dafür sorgen, dass das Innere dieser Monde ausreichend warm ist, dass sowas stattfinden kann. Wir haben aber Kryovulkanismus auch schon bei Objekten im äußeren Sonnensystem, im Kuipergürtel nachgewiesen, bei Pluto zum Beispiel. Und da ist noch nicht ganz klar, wie das funktioniert. Und auch bei diesem Objekt wissen wir noch nicht genau, wie das funktionieren sollte. Es könnte auch ganz anders sein. Es könnte auch sein, dass diese Atmosphäre ein einmaliges oder kurzfristiges Phänomen ist, weil zum Beispiel irgendwas eingeschlagen hat. Vielleicht gab es da eine Kollision. Irgendwas Gröberes ist mit diesem Objekt kollidiert mit 2002 XV93 und der Einschlag hat dafür gesorgt, dass sich ein Teil des gefrorenen Materials verflüchtigt hat, gasförmig geworden ist und jetzt eine kurzfristige Atmosphäre bildet. Wäre natürlich ein bisschen überraschend, dass wir gerade in dem Moment hinschauen, wo da eine Atmosphäre ist, aber ja, auch das kann sein, aber am Ende, das haben die Forscherinnen und Forscher festgestellt, wissen sie es nicht, warum das Ding eine Atmosphäre hat. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, denn das heißt, dass diese Objekte, die so enorm fern der Sonne sind, dass die trotzdem ja eine planetare Dynamik haben, dass da Dinge passieren. Das sind nicht einfach nur gefrorene Brocken aus Eis und aus Gestein, die da halt ihre Runden ziehen in der dunklen äußeren Ecke des Sonnensystems, sondern auch da passiert was. Auch da gehen Dinge ab. Auch da gibt's Dynamik an der Oberfläche im Inneren dieser Objekte. Und wir wissen noch nicht viel darüber. Wir wissen so gut wie nichts über die Objekte da draußen. Wir haben Pluto gesehen, kurz, weil die Raumsonde New Horizons da vorbeigerauscht ist. Die ist da nicht irgendwie gelandet oder hat angefangen, das Objekt zu umkreisen, den Pluto zu umkreisen. Das ging nicht. Dafür war sie viel zu schnell unterwegs. Wir haben eine Handvoll, ja nicht mal eine Handvoll, also wirklich zwei, drei andere Objekte da draußen noch gesehen im äußersten Sonnensystem, im Kuipergürtel, aber auch nur im Vorbeifliegen kurz mal beobachtet. Und alles andere, was wir wissen, das müssen wir uns mühsam aus irgendwelchen Daten zusammenklauben, die wir mit Teleskopen hier von der Erde haben. Und dieser Kuipergürtel, der ist wirklich absurd weit weg, da mit Raumsonden hinzufliegen und das aus der Nähe zu untersuchen, so wie wir es im näheren Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter machen. Das ist nicht einfach, das ist aufwendig, das dauert ewig, bis wir da draußen sind. Und wenn wir in einer sinnvollen Zeit dahin fliegen wollen, dann müssen wir so schnell dahin fliegen, dass es dann fast unmöglich ist, abzubremsen und dann irgendwelche Objekte zu umkreisen und in Ruhe zu erforschen. Das heißt, da draußen, hinter der Bahn von Neptun, im Kuipergürtel, und es gibt ja weiter draußen noch mehr Objekte. Über die habe ich auch schon in diversen Sternengeschichtenfolgen geschrieben. Es kommt hinter dem Kuipergürtel die sogenannte Scattered Disk und es gibt dann weiter draußen noch andere Asteroidenstrukturen. Also da gibt so viel da draußen, über das wir noch überhaupt nichts wissen. Da ist noch eine ganze Sonnensystemwelt, wenn man so will, wo Dinge passieren, über die wir noch keine Ahnung haben und wo es auch gar nicht so einfach wird, eine Ahnung zu bekommen. Aber zumindest hat uns jetzt dieser Asteroid 2002 XV93 durch den Zufall der Sternbedeckung ein weiteres Mal gezeigt, dass da draußen Dinge passieren. Das ist keine dunkle, tote, stille Ecke des Sonnensystems, sondern da geht's genauso dynamisch zu wie hier innen näher an der Sonne. Und es würde sich wahnsinnig lohnen, das mal ausführlich zu erforschen. Aber dazu brauchen wir Raumsonden, bessere Teleskope, viel Zeit und ich fürchte, es wird lange, lange dauern, bis wir mehr über diese spannende Welt des äußeren Sonnensystems lernen werden. Ja, so viel zu der Geschichte, zu den astronomischen Neuigkeiten, die ich in dieser Spezialfolge erzählen will. Ich möchte ja auch immer die eine oder andere Frage beantworten. Das kann ich ja in meinen normalen Sternengeschichtenfolgen auch nicht. Ich freue mich immer über Feedback an kontakt@sternengeschichten.org. Ihr habt mir auch in den vergangenen Wochen wieder nette E-Mails geschrieben und mir erzählt, wie, wo, warum ihr den Podcast hört. Das freut mich immer sehr, dieses Feedback. Und ihr habt mir netterweise auch Fragen geschickt und ich habe mir auch hier wieder eine Frage ausgesucht, die ich beantworten möchte. Und diese Frage, naja, es ist eine kurze Frage. Es ist eine Frage, wo man nicht lange drüber nachdenken muss, was die Frage bedeutet. Aber es ist eine Frage, die sich eigentlich nicht wirklich vernünftig beantworten lässt. Und zwar ist es eine Frage von Philipp und die Frage lautet, was ist Raum? Ja, es ist eine gute Frage, aber Philipp, ich kann dir gleich am Anfang sagen, du wirst vermutlich auf die eine oder andere Art von der Antwort enttäuscht werden. Ich gehe davon aus, dass du mit Raum die physikalisch-astronomische Bedeutung gemeint hast und nicht irgendwelche anderen. Ja, also was im Alltagsbegriff ein Raum ist, brauche ich nicht erklären. Es gibt auch mathematische Räume, Vektorräume, topologische Räume, aber das wolltest du wahrscheinlich auch nicht wissen und das wäre auch sehr, sehr kompliziert zu erklären. Irgendwelche anderen philosophisch-theologischen, sonstigen Raumkonzepte lasse ich jetzt auch aus, sondern ich gehe davon aus, dass du das gemeint hast, was in der Physik unter Raum verstanden wird, beziehungsweise was wir eigentlich unter Raumzeit verstehen. Also das, naja, was halt da draußen ist, wo alles andere drin ist. Und es ist schwierig zu erklären, was Raum ist. Also Isaac Newton, der hat damals gesagt, der Raum ist quasi einfach nur so eine Art Bühne. Ja, der Raum ist da und im Raum passiert was. Im Raum bewegt sich was. Und der Raum hat drei Dimensionen. Also es gibt drei Richtungen, drei fundamental unterschiedliche Richtungen, in die man sich im Raum bewegen kann. Also man kann sich vor, zurück bewegen, man kann sich hin, her bewegen, man kann sich rauf, runter bewegen. Das sind die drei grundlegend unterschiedlichen Richtungen. Und das ist der Raum. Der Raum hat drei Dimensionen und in dem Raum bewegt sich was und passiert was. Aber ansonsten hat der Raum keine Eigenschaften und es ist auch vollkommen wurscht, was die Objekte im Raum machen für den Raum selbst. Also der Raum war einfach der Raum, der war da und fertig. Einstein hat das Ganze dann ein bisschen grundlegend verändert. Einstein hat gezeigt, dass Raum erstens nichts Isoliertes ist, sondern dass Raum und Zeit zusammenhängen, dass Bewegungen durch Raum und Zeit zusammenhängen, weil man bewegt sich auch durch die Zeit. Wenn ich hier an meinem Schreibtisch sitze und einfach mich nicht bewege, physisch bewege, dann bewege ich mich trotzdem durch die Zeit. Also ich bin jetzt da und ich bin eine Sekunde später da und ich bin, ja gut, in der Woche später werde ich nicht da sein, irgendwann stehe ich auf, aber ich bewege mich durch die Zeit, auch wenn ich mich nicht durch den Raum bewege. Und Einstein hat gezeigt, dass diese Bewegungen durch den Raum und durch die Zeit zusammenhängen. Und ich werde das jetzt nicht im Detail erklären, das würde zu weit führen, aber sehr, sehr vereinfacht kann man sagen, dass es nur ein gewisses Kontingent an Bewegung gibt und je schneller ich mich durch den Raum bewege zum Beispiel, desto weniger habe ich übrig, um mich durch die Zeit zu bewegen. Was sich schnell durch den Raum bewegt, das bewegt sich langsamer durch die Zeit. Wie gesagt, sehr, sehr vereinfacht gesagt, aber das ist genau das, was Albert Einstein gezeigt hat, dass sich die Zeit in bewegten Bezugssystemen langsamer verändert als in dazu nicht bewegten Bezugssystemen. Also Zeit ist nichts Absolutes. Zeit vergeht nicht für alle Menschen, für alle Dinge gleich schnell, sondern wie schnell die Zeit vergeht, hängt davon ab, wie schnell man sich durch den Raum bewegt. Und noch dazu hat Albert Einstein dann gezeigt, dass der Raum, die Raumzeit selbst nichts Absolutes ist, nichts Abstraktes ist, sondern was Konkretes ist. Es ist etwas, was Eigenschaften hat. Raum, Raumzeit kann gekrümmt werden. Masse und Energie krümmen die Raumzeit und das ist das, was wir als Gravitation wahrnehmen. Also Einstein hat gezeigt, der Raum ist keine leere, absolute Bühne, sondern der Raum ist ein physikalisches Objekt, wenn man so will, mit Eigenschaften. Ein physikalisches Objekt, das verändert werden kann. Und der Raum ist auch nach heutigem Stand des Wissens nicht zwingend leer. Der Raum ist jetzt nicht irgendwie ein abstraktes, leeres Konzept, sondern es gibt eigentlich kein perfektes Vakuum. Das Nichts in der modernen Physik ist voll mit Zeug. Auch das würde zu weit führen. Ich habe mal eine Folge über Quantenfeldtheorien gemacht. Da habe ich das ein bisschen genauer erklärt. Aber der leere Raum ist voll mit Quantenfeldern und quasi voll mit, ja, wenn man so will, Potenzial für etwas. Aber dieses leere Nichts, das man sich vorstellt, wenn man den Raum denkt, das existiert nicht. Aber das alles beantwortet immer noch nicht die Frage, was Raum eigentlich ist. Und das liegt daran, dass wir das nicht wissen. Die Wissenschaft kann nicht sagen, was ist Raum. Also, ich meine, es gibt natürlich Hypothesen, Schleifen, Quanten, Gravitation, Stringtheorie und so weiter, die sagt, dass der Raum aus kleinsten Quantenobjekten besteht, wenn man so will. Aber auch da kann sich kein Mensch irgendwas vorstellen. Und selbst da bleibt dann auch die Frage, ja, wenn der Raum aus irgendwelchen, ja, für uns nicht vorstellbaren Quantenobjekten besteht, wo sind denn dann diese Quantenobjekte drin? Also das ist wieder so ein typisches Thema, wo wir einfach wahrscheinlich nicht auf die richtige Art und Weise denken können oder vielleicht überhaupt nicht auf die richtige Art und Weise gedacht werden kann. Der Raum ist etwas, mit dem wir uns beschäftigen können. Der Raum ist etwas, das wir mathematisch beschreiben. Der Raum ist etwas, in dem Dinge passieren. Aber zu verstehen, was Raum ist, das ist vermutlich genauso schwer zu verstehen wie, ja, was vor dem Urknall war. Was war, bevor etwas da war? Auch da scheitert unser Gehirn, unser Vorstellungsvermögen. Also Philipp, ich muss dich ein bisschen enttäuschen. Raum gibt's. Aber wir können wissenschaftlich nicht wirklich sagen, was Raum ist. Ich probiere vielleicht mal in irgendeiner zukünftigen Folge das ein bisschen ausführlicher und ein bisschen konsistenter zu erklären. Schreib gerne auch nochmal, Philipp, wenn du weiterführende Fragen hast zu dem, wenn du das irgendwas genauer wissen willst. Aber ja, das gehört zu den großen offenen Themen der Physik, Quantenmechanik, Relativitätstheorie, die Dinge irgendwie in Einklang zu bringen. Wenn wir das schaffen, vielleicht haben wir irgendwann noch eine bessere Idee, was Raum eigentlich ist. Aber bis jetzt haben wir diese Idee leider nicht. Kommen wir wieder zurück auf die Erde zu was sehr viel Konkreterem. Ich möchte diese Spezialfolgen auch immer nutzen, um ein bisschen so Einblick in die Arbeit des Podcastens zu geben, in die Art und Weise, wie ich den Podcast hier mache, die Sternengeschichten, warum ich so mache, wie ich es mache, was es da für Dinge gibt, die vielleicht auch interessant zu wissen sind. Und ich habe gedacht, ich erkläre heute ganz kurz mal was über die Art und Weise, wie der Podcast veröffentlicht wird. Also ihr alle hört das irgendwo, ihr alle nutzt irgendwelche technischen Möglichkeiten, irgendwelche Apps auf euren Handys, vermutlich mal, um euch diese Folge anzuhören. Aber was das angeht, hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Wie ich angefangen habe mit den Sternengeschichten 2012, war die Podcast-Welt noch eine ganz andere, als sie es jetzt ist. Damals war die Podcast-Welt im Wesentlichen was für Leute, die sich schon ausreichend gut ausgekannt haben und gewusst haben, wie das alles funktioniert. Heutzutage sind Podcasts glücklicherweise ein Massenphänomen und man kann sich Podcasts anhören, ohne irgendwelche Ahnung von irgendwelcher komischen Technik zu haben. Das ist einerseits sehr, sehr gut, weil deswegen sehr viel mehr Menschen Podcasts hören und hören können. Es ist aber andererseits auch ein bisschen kritisch, weil das zu Entwicklungen geführt hat, die für die Qualität des Podcast-Ökosystems, wenn ich es mal so nenne, nicht unbedingt gut sind. Ich gehe davon aus, dass sehr viele von euch diesen Podcast zum Beispiel bei Spotify hören oder bei Amazon Music oder bei Apple Podcasts oder auf irgendeiner anderen großen Podcast-Plattform. Und das Ding ist, das ist vollkommen okay. Ihr sollt das da hören, wo es für euch am angenehmsten ist. Aber ich habe in den letzten Jahren immer öfter gemerkt, dass Menschen und auch Leute, die Podcasts machen, das ist das eigentlich Erschreckende, aber dass Menschen nicht mehr wissen, dass Podcasts auch außerhalb dieser Plattformen oder außerhalb von Spotify, ich beschränke mich jetzt mal auf Spotify, weil das ist die größte, dass Podcasts außerhalb von Spotify existieren und existieren können. Ich sehe immer wieder Leute, die machen Podcasts, die gar nicht mal schlecht sind oft, aber die machen ihren Podcast und dann wird der ausschließlich auf Spotify hochgeladen. Ich denke mir, warum? Das ist dann kein Podcast mehr. Dann machst du einfach Content für Spotify, aber es ist eigentlich kein echter Podcast, weil ein Podcast ist etwas, was inhärent frei ist. Also ein Medium, das zumindest in der Hinsicht frei ist oder frei sein sollte, dass alle, die es hören wollen, das auch auf die eine oder andere Art hören können. Und wenn ich meinen Podcast nur auf Spotify hochlade, dann kann ich den nur hören, wenn ich irgendwie einen Spotify-Account habe. Und das finde ich eigentlich nicht so gut, weil das, was einen Podcast zum Podcast macht, ohne jetzt wirklich auf die Technik im Detail einzugehen, das ist etwas, was sich RSS-Feed nennt. Und wie gesagt, ich lasse die Technik weg, aber ein RSS-Feed, das ist im Wesentlichen nichts anderes als eine URL, also eine Internetadresse, wenn man so will. Genauso wie ich irgendwo in meinem Browser eine Adresse eingebe und dann komme ich zu einer Seite, kann ich in einer beliebigen Podcast-App, und es gibt so viele unterschiedliche Podcast-Apps, kann ich diese RSS-Adresse, diesen RSS-Feed eingeben und dann kann ich damit meinen Podcast hören. Das heißt, ein echter Podcast besteht nicht nur aus der Audiodatei, die man aufnimmt, sondern auch aus diesem RSS-Feed. Das ist einfach nur ein Stück Text im Wesentlichen um die MP3-Datei herum. Das muss man auch nicht selbst schreiben und so weiter. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Podcasts machen wollt und ihr wollt wissen, wie das genau funktioniert, schreibt mir eine Mail, dann kann man das genauer erklären. Aber einen echten Podcast kann ich überall hören. Ich kann mir eine beliebige Podcast-App besorgen auf einer beliebigen Plattform, auf einem beliebigen Handy. Ich kann das unter Linux machen, unter Apple, unter Windows, was auch immer. Ich kann mir die selbst programmieren, egal was. Wenn ich den RSS-Feed habe, dann kann ich einen Podcast hören. Aber ganz viele Podcasts, die neu erscheinen, die haben sowas nicht mehr, beziehungsweise veröffentlichen das nicht mehr, sondern schmeißen ihren Podcast auf Spotify und gut ist. Und das ist okay, wenn man nur daran interessiert ist, dass Leute den Podcast hören. Aber wenn ich jetzt meinen Podcast einfach nur auf die großen Plattformen schmeiß, dann verpasse ich die Menschen, die diese großen Plattformen aus welchen Gründen auch immer nicht benutzen wollen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich dann den Leuten auch, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, den Eindruck gebe, ich würde irgendwie zu dieser Plattform gehören. Also auch wenn ihr meinen Podcast Sternengeschichten jetzt zum Beispiel bei Spotify hört. Ich habe mit Spotify eigentlich nichts am Hut. Ich habe den Podcast auch bei Spotify veröffentlicht, damit alle, die bei Spotify sind und diese App nutzen, das dort hören können. Aber ich habe da keinen Auftrag von Spotify dafür. Ich bekomme kein Geld, natürlich kein Geld von Spotify. Ich bekomme von überhaupt keiner Plattform Geld. Man bekommt von denen kein Geld. Also auch wenn ihr Geld zahlt, bekomme ich nichts davon. Wenn ihr Werbung hört in euren Spotify-Podcasts davor, danach, dazwischen, habe ich nichts damit zu tun. Kriege ich keinen Cent von dem ganzen Zeug. Und das, wie gesagt, finde ich halt nicht gut. Der Content ist es, der es diesen Plattformen ermöglicht, ihr Geschäft zu machen, aber die, die den Content machen oder die meisten, die den Content machen, die bekommen von diesen Plattformen nichts. Also ich würde zum Beispiel was bekommen, wenn ich jetzt sage, ja, ich werde jetzt ein Spotify-Exclusive-Podcast. Man kann mich nur hören, wenn man bei Spotify irgendein Abo abschließt. Ja, wenn ich so einen Deal machen würde mit Spotify, dann würde ich ein bisschen was kriegen, aber mache ich natürlich nicht, weil das wird dem Konzept der Sterne-Geschichten widersprechen. Also ich habe das eigentlich nur erzählt, um mal zu zeigen, dass ja, Podcast mehr ist als nur eine Audiodatei, sondern dass da auch bei der Veröffentlichung sehr viel dahinter steckt und dass es mehr gibt als die üblichen Wege, Podcasts zu hören. Also nur weil ein Podcast auf einer bestimmten Plattform ist oder weil eine bestimmte Plattform mittlerweile sehr dominant geworden ist, heißt es nicht, dass man dort zwingend oder nur dort stattfinden muss. Ja, Podcasts, zumindest so wie ich sie verstehe und so werden meine Podcasts auch immer sein, sind Inhalte, die alle hören können und sollen. Ja, ihr braucht nicht mal ein Handy dafür. Ja, ihr könnt sternengeschichten.org in euren Browser eingeben, dann kommt ihr auf die Homepage meines Podcasts und dort ist ein Player eingebettet und dann drückt ihr auf Play und dann könnt ihr das in eurem Browser hören. Also das Einzige, was es nicht gibt, ist Sternengeschichten, weiß ich nicht, auf Kassette. Obwohl, ich habe, na, das ist ein Thema von anderem Mal. Ich habe mal sowas geplant, aber noch nicht umgesetzt. Gibt Sternengeschichten zumindest auf CD, also auf MP3-CD gibt es auch. Also wenn ich mal einen Computer anfassen will, kann sich auch eine Sternengeschichten-CD kaufen und gut, ja, MP3-CD müsste man dann in eine passende Stereoanlage reinschieben. Aber egal, ja, ich schweife ab. Also Podcast ist mehr als nur Spotify, darauf wollte ich heute hinaus. Was Podcasts auch noch sind oder sein können, sind Dinge, die überhaupt nicht mit Computern zu tun haben, sondern die live stattfinden. Live-Podcasts gibt's ja auch jede Menge, womit ich jetzt elegant zum Veranstaltungsteil übergeleitet habe. Ich habe zu Beginn schon angekündigt, dass es meinen Podcast live geben wird in ein paar Tagen am 3. Juni in der Kulisse in Wien. Es wird meinen anderen Podcast Das Universum gemeinsam mit Roland Efi live geben am 16. Juni in Wien. Gibt aber noch ein paar andere nette Live-Veranstaltungen, wo man hinkommen kann und mich und meine Kolleginnen und Kollegen sehen kann. Zum Beispiel am 6. Juni in der Papierfabrik Klein-Neusiedl. Ja, wer weiß, wo das ist, der wird hinkommen. Und wer nicht weiß, wo das ist, ist vermutlich so weit weg, dass es sich gar nicht lohnt, dahin zu kommen. Wer gerne ein bisschen Sommerstimmung in Österreich erleben will, kann nach Kärnten zum schönen Millstätter See fahren. Kann ich so generell empfehlen, ist ein schöner Ort. Aber wenn man schon mal dort ist, kann man am 9. Juni nach Millstatt am Millstätter See kommen. Da treten nämlich die Science Busters auf. Martin Puntigam, Martin Moder und ich spielen dort unsere aktuelle Science Buster Show Weltuntergang für Fortgeschrittene in Millstatt am 9. Juni. Wir spielen das auch noch am 12. Juni in Bad Schallerbach in Österreich und das letzte Mal vor dem Sommer am 14. Juni in Wien im Stadtsaal. Das wird die letzte Science Buster Show vor dem Sommer sein. Danach geht's erst im Herbst wieder weiter und auch bei mir ist das dann das Ende der Sommersaison. Ich habe dann erst im Herbst wieder Auftritte, aber da gibt es dann nochmal einen Schwung Sternengeschichten-Live-Shows in Deutschland, bevor das Projekt dann auch zu Ende ist. Das erste Mal Sternengeschichten-Live kann man sich am 3. Oktober in Lübeck anschauen. Am 4. Oktober gibt es Sternengeschichten live in Hamburg, das ist aber quasi schon ausverkauft. Also wenn ihr im Norden seid und Sternengeschichten live sehen wollt, dann fahrt nach Lübeck, da gibt es noch Platz. Hamburg ist quasi voll. Ein bisschen im Süden bin ich dann am 23. Oktober Sternengeschichten live in Fürth und dann geht's weiter mit dem Osten. Am 9. November Sternengeschichten live in Erfurt, am 10. November in Leipzig, am 11. November in Dresden. Dann noch ein kurzer Ausflug in den Norden, am 24. November Sternengeschichten live in Bremen. Ja, also wer Lübeck nicht mag und Hamburg keine Karten mehr bekommen hat, kann es auch noch mit Bremen probieren. 24. November, 26. November Sternengeschichten live in Osnabrück. Dann ist es zu Ende. Es gibt noch eine allerletzte Show in diesem Jahr und zwar in Graz in Österreich, 3. Dezember, Sternengeschichten live in Graz. Und das war's dann wirklich. Ach nein, Baden habe ich vergessen. Baden südlich von Wien, da bin ich am 19. November. Aber das war's mit Sternengeschichten live. Also wenn ihr da irgendwo hinkommen wollt, freue ich mich erstens und zweitens findet ihr die entsprechenden Informationen in den Shownotes oder unter sternengeschichten.live. Und damit sind wir mit der Spezialfolge für den Mai auch wieder zu Ende. Ich freue mich, dass ihr immer noch so begeistert meinen Podcast hört und mir auch die netten E-Mails schreibt und mir nette Sachen sagt, wenn ihr bei Live-Shows seid. Ich freue mich über all das. Ich freue mich am meisten, wenn ihr weiterhin den Podcast hört, weil dafür mache ich ihn schon seit wie vielen Jahren? Fast 15, glaube ich, sind es mittlerweile. Und die nächste Steine-Geschichten-Folge wird wie immer am nächsten Freitag erscheinen. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.